lad euch ein, also ich hoffe, dass jeder, möglichst jeder irgendwie so Kontakt bekommen hat in seinem Herzen, in seinem Inneren mit solchen Situationen von Ohnmacht. Vielleicht stehst du vor Problemen, vor einem technischen Problem, vor einem beruflichen Problem, vor einem Problem in dieser Gemeinde, mitten in einem Konflikt und du erlebst Stillstand und Ohnmacht. Zittern, weiße Nase, geballte Faust in der Tasche. Wir sind heute am Volkstrauertag. In unserem Land ist es üblich, in den Volkskirchen ist es üblich, in dieser Zeit, in diesen stillen Tagen, über die Begrenztheit des menschlichen Lebens nachzudenken, sich damit heilsam zu konfrontieren, zu trauern, nochmal Abschied zu nehmen, auf den Friedhof zu gehen. Wir sind so in diesen stillen Tagen. Volkstrauertag, kommender Mittwoch Buß- und Bettag und kommender Sonntag, Totensonntag, Ewigkeitssonntag. Das Wort aus dem Markus-Evangelium, das heute dran ist, das hat etwas in diese Situation von Ohnmacht, von Frustration, von Schmerz, das hat etwas da hinein zu sagen. Ich lese, ich hätte noch nicht weiter klicken müssen, alles klar, alles gut. Mal gucken, ob das Zepter funktioniert. Die Technik steckt, okay. Es läuft, sehr schön. Also ich lese Markus 12, Verse 32 bis 37. Der Schriftgelehrte sagte zu ihm, also zu Christus, gut gesprochen, Lehrer, zutreffend hast du festgestellt, er ist einer und außer ihm existiert keiner. Ihn von ganzem Herzen aus voller Überzeugung und mit aller Kraft zu lieben und den Nächsten wie sich selbst. Das ist weitaus wichtiger als Brandopfer und Rauchopfer. Als Jesus sah, dass er einsichtig reagierte, sagte er zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Da traute sich keiner mehr, ihm eine Frage zu stellen. So ergriff Jesus das Wort, lehrte im Tempel und sprach, wie können die Schriftgelehrten behaupten, der Messias sei der Sohn Davids. Denn David selbst spricht, inspiriert vom Heiligen Geist, der Herr sprach zu meinem Herrn, setz dich zu meiner Rechten, bis ich die Feinde dir völlig unterwerfe. David selbst nennt ihn Herr. Wie kann er dann sein Sohn sein? Und das ganze Volk hörte ihm gerne zu. Ich möchte noch dazu ein zweites Bibelwort stellen aus Offenbarung 3, Vers 21. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe, mit meinem Vater auf seinen Thron. Lasst uns beten. Jesus, du selbst bist das lebendige Wort. Wir hören von dir in diesem Text, in diesem Abschnitt. Du hast versprochen, anwesend zu sein durch deinen Geist, wenn immer Menschen in deinem Namen zusammenkommen. Und darauf besinnen wir uns jetzt. Wir öffnen uns jetzt für deine Gegenwart und laden dich ein, ganz persönlich zu uns zu sprechen. Über das, weit über das hinaus, was mir aufs Herz gekommen ist. Wir laden dich ein, zu reden und zu wirken. Amen. Wer überwindet? Also das ist so unser Reflex, wenn sich uns ein Hindernis in den Weg stellt. Wir versuchen Druck aufzubauen, wie gesagt, wenn es um einen Gegenstand geht, um einen Kühlschrank, was weiß ich, um irgendwas, was uns im Weg steht oder wo wir die Position ändern wollen, wir bauen Druck auf. Bei Gegenständen ist das sinnvoll, bei Technik ist das ausgesprochen dumm und im Umgang mit Menschen ist das manchmal wirksam. Aber letztlich ist es völlig verfehlt. Es ist völlig verfehlt und es ist erst recht in unserem Umgang als Gläubige miteinander völlig verfehlt. Und es ist nicht das Mittel, das Instrument der Wahl, um in einer Gemeinde Dinge zur Entscheidung zu bringen. Druck aufbauen. Das können wir ganz einfach erkennen. Also hier spricht ja eine Offenbarung der erhöhte Christus, der gekreuzigte, gestorbene, auferstandene Christus. Mein Namensvetter, der Serie Johannes, der hat eine Vision und er sieht den auferstandenen Christus und er spricht hier und er gibt eine Blaupause für die Art und Weise, wie wir überwinden im Reich Gottes. Er sagt uns, er hat mit uns vor, dass wir überwinden, dass wir Hindernisse überwinden in unserem Glauben, in unserer persönlichen Nachfolge, in unserem Leben und auch als Gemeinde. Aber die Art und Weise, wie funktioniert, dafür ist die Blaupause, wie Christus selbst überwunden hat. Und wie er überwunden hat, das können wir sehen in diesem Abschnitt im Markus-Evangelium. Markus 12, wir sind auf der Zielgeraden der Jesus-Geschichte. Die Passion steht vor der Tür. Jesus ist bereits in Jerusalem. Er ist in dieser Auseinandersetzung, in diesen Streitgesprächen mit den Pharisäern, mit den Schriftgelehrten, mit den Machthabern, mit den Autoritäten. Er ist der Messias und er ist kurz vor seiner Intronisation. Er ist schon in der Königsstadt. Aber die Intronisation, wie er überwindet, ist dadurch, dass er völlig ohnmächtig wird, zwischen die Räder der Autorität und der Macht gerät und sich ans Kreuz schlagen lässt. Das ist das Muster, das ist die Struktur, das ist die Vorlage dafür, wie im Reich Gottes überwunden wird. Nicht durch Druck, sondern im Letzten. Das ist im Letzten, das ist der Antrieb in unserem Herzen, dem Gott den Sieg geben wird und das Überwinden schenken wird. Liebe, die sich hingibt, die sich opfert. Du bist nicht fern vom Reich Gottes, sagt Jesus diesem Schriftgelehrten. Der Schriftgelehrte hatte zuvor Jesus nach dem höchsten Gebot gefragt und Jesus verweist auf das sogenannte Doppelgebot der Liebe. Und in dem Abschnitt, den wir heute gelesen haben, der gehört eigentlich noch zu diesem Streitgespräch und es ist eben ein schönes Streitgespräch, weil es nicht im Dissens endet, sondern in einem Konsens. Der Schriftgelehrte stimmt zu, er reagiert einsichtig und sagt, ja, das ist das wichtigste Gebot, Gott zu lieben und den Nächsten wie sich selbst, einander zu lieben. Das Liebesgebot ist das wichtigste Gebot. Wir können das sehr schön auch in dem Wirken Jesu sehen. Seine Herrschaft, also die Art und Weise, wie Jesus wirksam wird gegenüber den Menschen, es ist immer aus liebevollem Erbarmen gewesen. Ganz oft lesen wir so Bemerkungen, Jesus sah ihn an. Meinetwegen den Zöllner Matthäus, Jesus sah ihn an, da steckt so viel drin. Da beginnt das Erbarmen, das Mitgefühl, die Liebe Gottes zu arbeiten und dann wird Jesus tätig. Aus Liebe heraus, aus einem tiefen Mitgefühl heraus wird er tätig. Das heißt dann auch in der Begegnung mit Einzelnen heißt es immer wieder, in der Begegnung auch mit der Volksmenge heißt es immer wieder, er wurde von Erbarmen ergriffen. Und dann tat er unterschiedliche Dinge. Manchmal heißt es, er hielt eine lange Predigt. Manchmal heißt es, er heilte ihn. Manchmal heißt es, er trieb einen Dämon aus. Aber an der Wurzel, die Wurzel ist immer diese Liebe, dieses liebevolle Erbarmen gewesen, das Jesus gedrängt hat. Und Paulus sagt im Galaterbrief, wir schauen uns da ein Kapitel gleich noch etwas näher an, genauso soll es bei uns sein. Der Glaube soll durch Liebe tätig werden. Total zusammengedrückt in so einer Formel. Der Glaube wird durch Liebe tätig. Glaube, Beziehung zu Gott, die Vertikale. Glaube wird durch Liebe tätig. Und wenn da in unserem Leben etwas nicht durch Liebe tätig wird, dann kommt es mit Sicherheit nicht aus Glauben. Um diese Frage, die ich aufgeworfen habe, zu beantworten, also mein Glaube war in dem Moment nicht tätig. So viel ist mir inzwischen klar geworden. Der Glaube wird durch Liebe tätig. ich weiß, es ist manchmal nervig, so immer ins eigene Herz reinzugucken und zu messen und zu prüfen. Wir sind sehr schnell bei der Verhaltensebene. Was soll ich tun, was soll ich nicht tun und so. Das ist relativ einfach. Und diese Herzensebene, ins eigene Herz reinzuschauen, miteinander über das zu sprechen, was im eigenen Herzen los ist, das ist die eigentliche Ebene. Da werden die eigentlichen Schlachten geschlagen. Was da passiert, ist spannend. Und das hat weitreichsten Folgen. Da sitzt der längste Hebel in unserem Herzen, in unserem Innern. Und es ist von entscheidender Bedeutung, ob unsere Herzkranzgefäße, ob die sich allmählich immer weiter zusetzen bis zum Beziehungsinfarkt oder ob die frei bleiben. Und ob wir einen Weg gefunden haben, unser Herz, unsere Beziehungen, die Kapillaren unserer Gemeinde, die Verbindung miteinander, ob wir einen Weg gefunden haben, die immer wieder frei zu bekommen. Da, so. Doppelgebot der Liebe. Gott und Menschen zu lieben, das soll die Wurzel sein von allem, was wir tun, persönlich in unserem Glauben und auch wie wir miteinander umgehen. Wer überwindet? Es gilt also zu überwinden, wenn sich ein Widerstand uns entgegenstellt, aber es gilt jetzt nicht, den anderen zu überwinden in Konflikten. Wenn wir als gläubige Menschen in irgendeinem Konflikt sind, dann sind wir nicht gerufen, den anderen zu überwinden, sondern es geht darum, diese Abgründe, die in unserem Herzen sind und sicherlich auch bei dem anderen, aber es geht darum, diese Abgründe, die zu überbrücken, die zu überwinden. Ich mag dieses Wort überwinden, da steckt Wendung drin, da steckt die Wortwurzel Wendung drin. Eine andere Richtung, eine andere Perspektive. Buße, Umkehr ist nichts anderes als sich wenden, eine andere Orientierung suchen. Nicht länger Druck gegen Druck, Druck gegen Druck, Druck gegen Druck. Viel Energie geht verloren, nichts bewegt sich, sondern die Ebenen wechseln, umkehren, eine andere Ebene suchen. Ich lese euch jetzt ein paar Sätze aus dem Galaterbrief vor, wo Paulus eben auch sehr detailreich, ich finde es total spannend, ich habe es richtig wiederentdeckt, dieses Kapitel, ich hielt es immer für sehr kompliziert, aber es ist gar nicht so kompliziert, wo er uns durchdekliniert, durchbuchstabiert, wie wir überwinden können. Ich glaube sogar, ich habe es, da ist es schon, wunderbar, vielen Dank. Du navigierst inzwischen, ne? Wunderbar, dann höre ich auf mit meinem Zauberstab hier zu mixen. Ne? Okay. Denn das ganze Gesetz ist in dem einen Wort erfüllt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Dasselbe Thema, dasselbe Gebot, das Paulus hier aufgreift, wie Jesus in dem Streitgespräch mit dem Schriftgelehrten. Wenn ihr aber einander beißt und fresst, dann gebt Acht, dass nicht einer vom anderen verschlungen wird. Ich spüre hier eine Frequenz von Humor. Ich sage aber, wandelt im Geist, dann werdet ihr das Begehren, ich würde es auch übersetzen, die Tendenzen des Fleisches nicht erfüllen. Hier sind wir aber an einer hochspannenden Stelle. Hier bekommen wir erklärt, wie wir überwinden können. Wandelt im Geist, dann werdet ihr die Tendenzen des Fleisches nicht erfüllen. Wir sind hier bei einer großen Unterscheidung, die Paulus macht. Er sagt, wir als gläubige Menschen, wir haben so zwei Komponenten, Geist und Fleisch. Fleisch ist das eigentlich, was, also jetzt nicht nur der Körper, sondern unser ganzes natürliches Menschsein nennt Paulus Fleisch. Auch gar nicht abwertend, einfach unser natürliches Menschsein aus Erde gemacht, Fleisch. Und Geist ist das, was wir bekommen von Gott, was wir nicht durch die Geburt haben, sondern dadurch durch den Glauben bekommen. Ein Zugang zu Gott, wir bekommen seinen Geist. Durch den Glauben nimmt auf eine geheimnisvolle Art und Weise Gottes Geist in unserem Leben Wohnung. Fleisch und Geist. Das ist etwas Dramatisches. Es ist nicht unbedingt, erleben das nicht dramatisch, aber von den neutestamentlichen Autoren her ist das etwas Dramatisches, wenn Gottes Geist einen Menschen erfüllt. Es geht um um so viel mehr, als dass man irgendwie mal krasse Gefühle hat oder so oder Gottes Liebe erfährt. Das ist wunderbar, erfährt man durch den Geist Gottes, aber es ist wirklich Leben aus dem Tod. Im neutestamentlichen Menschenbild gesprochen, unser natürliches Menschsein wird zu einem Gefäß, zu einer Flasche für diesen himmlischen Schatz des Geistes. Also Fleisch und Geist. So, jetzt erklärt Paulus, wie wir in unserem Innern Fleisch, unser natürliches Leben, wie wir das identifizieren können. Ich habe euch eingangs erzählt, die Sache mit der, ich habe mich gefragt, war das jetzt Geist oder war das Fleisch, was war das da irgendwie, war das irgendwas von Gott oder war das irgendetwas aus meinem natürlichen Menschsein? Ich habe die Frage für mich schon geklärt. Hier jetzt irgendwie eine tolle Bestätigung aus Gottes Wort. Die Werke des Fleisches sind deutlich erkennbar. Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Jähzorn, Eigennutz, Spaltungen, Parteiungen, Neid, maßloses Trinken und Essen und ähnliches mehr. Ich sage euch voraus, wie ich es früher gesagt habe, wer so etwas tut, wird das Reich Gottes nicht erben. Hier wieder dieses spannende Stichwort, Reich Gottes. Jesus sagt zu dem Schriftgelehrten, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und Paulus sagt hier, wir müssen im Geist und in der Liebe unterwegs sein, sonst werden wir nicht dieses wunderbare Reich erleben. Und wir sehen hier so einen, man nennt das Lasterkatalog, hat nichts mit Autos zu tun, sondern Laster, also negative Eigenschaften, Lasterkatalog. Und Paulus sagt, das kommt aus unserem natürlichen Menschen, kommt das raus. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber als ich gläubig wurde, ich habe meinen Körper behalten. Ich habe diesen natürlichen Teil behalten. Und manchmal finde ich es auch ganz gut. Manchmal, wenn ich mich im Konflikt mit Mäusen bin, wird es schwierig. Oder überhaupt in Konflikten. Paulus sagt, diese Dinge, diese negativen Dinge, die sickern aus unserem natürlichen Menschsein heraus. Und Paulus spricht hier mit Christen, er spricht mit einer Gemeinde und er sagt, diese Dinge, natürlich kommen diese Dinge auch in Gemeinde vor. Und Paulus spricht das sehr sachlich und nüchtern an, nebenbei bemerkt, in den Ermahnungen, in den Briefen, es begegnet einem ständig sehr, sehr schlichte Anweisungen, wie die Gläubigen ihr Leben ordnen sollen, wo man merkt, aha, da ist irgendwie noch viel Fleischsalat, nenne ich es mal. Fleischsalat in der Gemeinde. Ne? Also viel, das kommt tatsächlich vor, Paulus spricht das an und er sagt, nein, es soll nicht so sein, ihr sollt euch von Gottes Geist bestimmen lassen. Ich finde es spannend, ich habe das hier jetzt fett gedruckt, 15 negative Eigenschaften werden gelistet, die aus unserem Fleisch, aus unserem natürlichen Menschsein raussickern. Es klingt jetzt ein bisschen negativ. Es gibt auch tolle Sachen aus unserem natürlichen Menschsein. Also Leute können toll Plätzchen backen und so. Es kommt auch aus unserem natürlichen Menschsein. Es ist wunderbar. Also Paulus will jetzt damit auch nicht sagen, das Fleisch ist nur böse. Nur diese bösen Sachen, die kommen tatsächlich aus unserem natürlichen Menschsein. Deshalb brauchen wir auch einen Erlöser. Was ich jetzt, ruhig nochmal zurück, einen zurück. Von diesen 15 negativen Haltungen, was ich sehr interessant finde, 8 davon, 8 Begriffe, mehr als die Hälfte, da geht es um Konflikte, Meinungsverschiedenheiten, Streitigkeiten. Und Paulus sagt sehr deutlich, das kommt aus unserem natürlichen Menschen. Wenn ich an die letzte Woche zurückdenke, wenn ich in mein eigenes Herz schaue, wenn ich im letzten Jahr so unsere Gemeindegeschichte durchgehe, wenn ich an die Vorstandswahl denke, wenn ich an unsere Entscheidung denke, das Arbeitsverhältnis mit unserem Vikar nicht zu verlängern. Da gab es Meinungsverschiedenheiten, das ist völlig in Ordnung. Meinungsverschiedenheiten gibt es immer bei weitreichenden Entscheidungen, aber es hat sich etwas daran gelagert, wo ich sagen würde, also Feindschaften, Streit, Eifersucht, Jähzorn, Eigennutz, Spaltung, Parteiung, Neid. Also bleiben wir einfach mal dabei. Ich habe gemerkt, dass diese Sachen in meinem Innern sich melden. Entscheidet ihr für euch. Aber ich habe gemerkt, bei diesen Situationen ist das hochgesickert. Von den 15 Dingen, 8, die sich im Bereich von Konflikten, die damit zu tun haben. Und wir bekommen hier von Paulus eine sehr deutliche Diagnose. Das ist Gemeindefleischsalat. Und das kommt vor, aber wir sollen uns nicht davon bestimmen lassen. Wir sollen uns nicht davon bestimmen lassen. Paulus ist sehr deutlich. Er will, dass wir in Liebe unterwegs sind und er will, dass wir hier überwinden. Nicht, dass wir in Konflikten einander überwinden, ne? Dass wir uns gegenseitig irgendwie fressen, wie er in diesem Kapitel sagt, sondern dass wir diesen Abgrund, diese Abgründe, die in unserem natürlichen Menschsein lauern, sage ich mal, dass wir die überwinden. Genau, jetzt sagen wir mal Folie 15. Vielen Dank. Nochmal bei Fleisch, genau. Also wenn wir dem Fleisch folgen, dann haben wir Fleischsalat. Genau, jetzt einfach mal persönlich diese Frage, was ist im Moment so dein Modus operandi? Wie bist du unterwegs? Fleisch oder Geist? Oder vielleicht beschäftigst du dich auch zum ersten Mal mit dieser Unterscheidung, aber einfach so in deinem Herzen. Was ist da los? Verkalken deine Herzkranzgefäße immer weiter? Wird dein Herz enger oder wird es weiter? Hast du irgendwo einen Beziehungsinfarkt? Hast du Beziehungen abgebrochen? Setzen sich bei dir Beziehungen, Begegnungen zu mit Ärger, mit Rechthaberei, mit Frustration, mit Resignation? Wie bist du unterwegs? Und der Ausweg, es kommt zu Folie 16, den Paulus uns zeigt, ist im Geist wandeln. Im Geist wandeln. Ja, genau. Das ist die Art und Weise, wie wir überwinden sollen. Im Geist wandeln. Und genau, dazu, ich möchte jetzt möglichst konkret werden, was das eigentlich heißt, im Geist zu wandeln. Wir kommen jetzt nochmal zu dem Text im Markus-Evangelium. Da erfahren wir nämlich was ganz Spannendes. Eigentlich deutet da Jesus etwas an, auch in diesem Gespräch darüber, Menschensohn und David. Und er zitiert nämlich einen spannenden Psalm, Psalm 110. Da klicken wir hin, nächste Folie, genau. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setz dich zu meiner Rechten, bis ich die Feinde dir völlig unterwerfe. Psalm 110. Jesus spricht hier im Grunde genommen von sich selbst. Er ist nach Jerusalem eingezogen, er ist als Sohn Davids begrüßt worden und er deutet hier an, dass er mehr ist als ein Nachkomme Davids. Es gab wahrscheinlich sogar um die 100, vielleicht sogar noch mehr Daviditen, Nachkommen Davids, wahrscheinlich sogar deutlich mehr zur Zeit Jesu. Oder so. Es war also gar nichts so Besonderes. Also David hatte irgendwie mehrere Frauen, viele Kinder. Es gab viele Nachkommen Davids. Und Jesus deutet hier an, er ist mehr als einfach ein Nachkomme Davids, sondern er ist der Sohn Gottes. Und dieser Psalm 110, der gibt uns einen Hinweis, eine Anleitung, wie wir im Geist überwinden können. Und die ersten Worte, der Herr sprach zu meinem Herrn, setz dich zu meiner Rechten, bis ich die Feinde dir völlig unterwerfe. Das würde ich jetzt gleich gerne noch etwas detaillierter etwas zu sagen, aber das ist eigentlich die Art und Weise, wie wir im Geist wandeln können und wie wir überwinden können. Diesen Platz einnehmen. Ich möchte noch mal vorausschicken, Psalm 109. Ich lese euch ein paar Verse aus Psalm 109 vor. Ein paar von euch kennen das schon. Das ist der Psalm, der in einem Gottesdienst nie im Wechsel gebetet werden wird. Warum, werdet ihr gleich verstehen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir mal in Psalm 109 reinschauen, damit wir Psalm 110 verstehen und damit wir das richtig hören. Das ist wie ein Kontrast zu Psalm 110. Ich lese ein paar Verse aus Psalm 109. Gott, mein Ruhm, schweige nicht, denn sie haben ihr gottloses Lügenmaul wider mich aufgetan. Sie reden wider mich mit falscher Zunge und streiten wider mich ohne Grund. Vers 6. David über seinen Gegner. Gib ihm einen Gottlosen zum Gegner und einen Verkläger stehe zu seiner Rechten. Wenn er gerichtet wird, soll er schuldig gesprochen werden und sein Gebet werde zur Sünde.
Seiner Tage sollen wenige werden und sein Amt soll ein anderer empfangen. Seine Kinder sollen Waisen werden und seine Frau eine Witwe. Seine Kinder sollen umherirren und betteln und vertrieben werden aus ihren Trümmern. Es soll der Wucherer alles fordern, was er hat, und Fremde sollen seine Güter rauben, und niemand soll ihm Gutes tun, und niemand erbarme sich seiner Waisen. Seine Nachkommen sollen ausgerottet werden, ihr Name soll schon im zweiten Glied getilgt werden.
Also David ist in Fahrt. Ja? David ist in Fahrt, er ist offensichtlich in einem Konflikt. Und ich glaube, wir verstehen dieses Setz dich erst richtig, wenn wir das im Hintergrund haben. Gott spricht hier zu seinem Messias und er spricht zu uns in unseren Konflikten, wo wir Kopfkino haben und uns in Rage reden, in Rage argumentieren, wo wir Druck aufbauen. Gott spricht zu uns da hinein. Er sagt uns, setz dich zu meiner Rechten, bis ich deine Widersacher unter deine Füße gebracht habe. David, Altes Testament, es ist da tatsächlich natürlich von Gegnern im Krieg die Rede, aber ich habe es schon angedeutet, der eigentliche Streit, der eigentliche Kampf, in dem wir stehen, das sind unsere inneren Abgründe. Wir können in unsere eigenen inneren Abgründe fallen, wir können uns gegenseitig Abgründe aufbauen und da rein stolpern. Darum geht es. Gott will uns da herausholen. Er will uns schützen, dass wir nicht in diese Abgründe fallen. Und er will uns unterbrechen, wenn wir so richtig in Fahrt sind, wenn wir in einem Konflikt stehen und anfangen, Druck aufzubauen. Was heißt das für uns? Setz dich. Nächste Folie. Versetze dich in Jesus. Ich weiß nicht, ob ihr noch im Ohr habt dieses Wort, wer überwindet, dem will ich es geben, sich mit mir auf den Thron zu setzen. Diese Herrschaft der Liebe, in der Liebe und im Geist unterwegs sein, das können wir nicht aus eigener Kraft, Anita, wie du es gesagt hast. Wir brauchen Jesus, wir brauchen ihn persönlich. Jesus sagte in diesem Gespräch zu dem Schriftgelehrten, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Also der Schriftgelehrte hatte schon verstanden, es geht eigentlich darum, Gott und den Nächsten zu lieben. Jesus sagt ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes, aber er sagt ihm, du bist noch nicht im Reich Gottes. Denn um in dieser Liebe unterwegs zu sein, brauchen wir niemand anderen als Jesus selbst. Wir brauchen ihn in uns. Er ist die Ressource in uns, sein Geist, aus der heraus wir überhaupt erst leben können. Also deshalb das Erste, das Setzen heißt, nimm Platz in dem, was Jesus kann und was er für dich getan hat. Nimm Platz in ihm, lass ihn in deinem Leben Platz nehmen. Vielleicht sind das für dich noch böhmische Dörfer hier, wovon ich erzähle. Damit fängt alles an, dieses Leben in der Liebe, das fängt damit an, dass wir die Liebe in Person, dass wir sie in unser Leben lassen. Und wenn du merkst, das ist heute irgendwie dein Thema, dann nimm das zum Anlass und lade Jesus ein, in dein Leben zu kommen, in deinem Herzen, in deinem Leben Platz zu nehmen. Er tut es. Zweitens, sei nicht entsetzt. Wie schon gesagt, also ich habe meinen Körper behalten, als ich gläubig geworden bin. Ich habe mein natürliches Leben behalten. Und wir sollten nicht zu erschüttert sein, wenn sich in uns manchmal diese Abgründe auftun. Wenn manchmal diese negativen, dunklen Gefühle, Impulse, Affekte, wenn die hochkommen. Wir sollten über uns nicht zu sehr erschüttert sein. Und wir sollten auch in unserem Miteinander nicht zu erschüttert sein. Mal so ganz platt gesagt, finde dich damit ab. Also diese Neigungen, diese Reize, diese Abgründe, die sind einfach da. Wir sollen uns nicht von ihnen bestimmen lassen, wir sollen sie nicht in die Zügel schießen lassen, aber wir müssen uns ein Stück weit damit versöhnen, dass das da ist und auch da bleibt. Es hilft nichts, wenn wir uns an der Stelle anfangen, auch noch selber immer dafür zu geißeln. Das ist unser natürliches Menschsein, das wird uns begleiten. Und wir dürfen uns auch in gewissen Grenzen damit versöhnen, dass das da ist. Ich habe mal von meiner Großmutter, sie verstorben ist, einen schönen Teller geerbt. Der steht in, so mit Bauernmalerei, kann man sich aufhängen, weiß nicht, ob der was wert ist. Aber da steht Frakturschrift, ein schöner Satz drin. Da habe ich mir gesagt, das passt irgendwie manchmal auf mein Leben und es passt auch auf Gemeinde. Es steht drauf, einer spinnt immer. Ja, also versuch es für dich selbst und auch für Gemeinde mit einer Prise Humor zu nehmen. Das ist ein geistlicher Humor. Humor und Humus, Erdboden, ist auch dasselbe Wort. Es gibt eine gesunde Erdverbundenheit, ein gesundes Versöhntsein damit, dass unsere natürliche Existenz, dass unser Fleisch, der alte Mensch, dass der da ist. Und meistens verschlimmern wir die Sachen nur, wenn wir ständig dagegen Krieg führen. Also sei nicht zu entsetzt, wenn du Kontakt hast bei dir oder beim anderen mit diesen Abgründen. Nächster Punkt, widersetze dich nicht Menschen. Also versuch dich nicht, auch nicht in Konflikten, dich gegen Menschen einzuschießen oder gegen Menschen polarisieren zu lassen. Paulus sagt auch in Epheser 6, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Das ist das, was der Teufel versucht. Er versucht uns Menschen gegeneinander zu polarisieren. Und das sollen wir nicht mitmachen. Und das ist schon eine wichtige Achse, wo wir lernen müssen zu überwinden, dass wir uns nicht gegen Menschen, auch bei Konflikten, auch bei Meinungsverschiedenheiten, nicht gegen Menschen polarisieren lassen. Widersetze dich nicht Menschen. Nächster Punkt. Lass dich absetzen. Das ist vielleicht der schwierigste Teil. Also sich setzen auf diesen Thron Jesu, auf den Thron seiner Herrschaft, heißt immer auch in gewissen Grenzen sich absetzen zu lassen. Das heißt, aufhören zu kämpfen. Die Dinge, für die man sich so eingebracht hat, sie wirklich in Gottes Hände legen. Und darauf zu vertrauen, dass er wahr macht, was dort geschrieben steht in Psalm 10. Dass das, was widersteht, Gott wird sich darum kümmern. Gott wird sich darum kümmern. Und schließlich, nächster Punkt, du bist gesetzt. Gott will mit dir arbeiten, er wird mit dir arbeiten und du darfst auch auf diesem Thron sitzen bleiben. Damit meine ich auch in Schwierigkeiten nicht die Flinte ins Korn werfen. Das ist irgendwie, wir müssen auf der einen Seite lernen, wirklich loszulassen, Dinge in Gottes Hände zu geben, aber wir dürfen auch weiter uns einbringen. Also sich nicht aus dem Spiel nehmen, sondern trotzdem sagen, ich bin da mit dem, was Gott mir anvertraut hat, bin ich da. Ein Bild habe ich euch noch mitgebracht von einer Person, die im Geist überwunden hat. Nächste Folie, William Wilberforce, lebte im 18. und 19. Jahrhundert, ist verbunden für die Überwindung des Sklavenhandels und der Sklaverei mit diesen großen Themen. Und er ist jemand, der hat das irgendwie gelernt, in Gott zu scheitern und in Gott zu überwinden. Er hat, glaube ich, 1789 zum ersten Mal im Unterhaus beantragt, dass der Sklavenhandel verboten wird. Und ich meine, 1807 ist der Antrag durchgekommen. Der ist 18 Mal gescheitert mit seinem Antrag. Aber er hat nicht aufgegeben. Er war nah dran aufzugeben. Ich glaube, 2 Jahre hat er den Antrag auch nicht zur Abstimmung gegeben, aber er ist dran geblieben. Er hat diesen Auftrag von Gott empfunden. Er musste immer wieder lernen, auch sein Anliegen in Gottes Hand zu legen. Er hat Momente von schreiender Ohnmacht erlebt, aber er ist auch dran geblieben. Und er hat ein großes Rad gedreht im Reich Gottes und er hat für Millionen von Menschen ein Leben in Freiheit ermöglicht. Ich möchte euch noch einladen, jetzt im Glauben einen Schritt zu gehen. Wir haben noch 2 Lieder vorbereitet. Und ich lade euch einfach mal ein, aufzustehen.
bitte meine Musiker schon mal in Startposition zu gehen.
Ich werde es einfach Gott im Heiligen Geist nochmal bitten, in unseren Herzen an diese Schmerzpunkte von Konflikt und von Ohnmacht und von Bitterkeit da ranzugehen. Und davon, dass ich das mache, da passiert nicht viel. Ich ermutige dich, das selbst zu tun, auch selbst zu bitten, dich zu berühren an diesen Punkten. Ja, dass da in unseren Herzen die Kanäle wieder frei werden. Ja, Jesus, ich bekenne dir auch persönlich, dass ich wirklich am Ende bin mit meinem Latein. Was bestimmte Schwierigkeiten, bestimmte Prozesse in der Gemeinde angeht, bestimmte Konflikte, mit denen ich immer wieder auch Berührung hatte, in den letzten Wochen, teils auch in den letzten Jahren. Aber Herr, ich danke dir, du kannst. Und ich lade dich ein, mich zu überwinden, uns zu überwinden, meinen natürlichen Menschen zu überwinden. Du sollst zum Zug kommen in unseren Herzen. Wir bitten dich, gieß deine Liebe aus, gieß deinen Geist aus, erfüll uns neu mit deiner Liebe. Herr, wir brauchen Wunder auch, wir brauchen Versöhnungswunder. Wir laden dich ein, zu kommen und zu wirken.